Wir nehmen den 8. März nun zum Anlass, um auf die internationalen Frauenkämpfe zu blicken. Dazu spreche ich heute mit einer Aktivistin von Women Defend Rojava aus Berlin, um das Jahr 2020/2021 noch einmal Revue passieren zu lassen. Zunächst einmal die Frage, was zeichnet die kurdische Frauenbewegung für dich aus?
Das ist auf jeden Fall eine Frage, über die man, glaube ich, ganz lange sprechen könnte. Die kurdische Freiheitsbewegung und vor allem Frauenbewegung zeichnet für mich aus, dass es in erster Linie wirklich darum geht, zu verstehen, was es bedeutet, zu lieben und was es bedeutet, Frau zu sein und was es bedeutet, solidarisch zu sein und für all diese Dinge kontinuierlich zu kämpfen. Und zeichnet für mich auch aus, dass es letztendlich eine transnationale Bewegung ist, dass es ihren Ursprung natürlich in Kurdistan hat und dort die Kämpfe auch primär geführt werden, aber dass der Ansatz überall auf der Welt weiter gekämpft werden kann und dafür weiterhin gekämpft werden kann. Und im Fokus ist natürlich auch einfach das, dass das die Frauenbefreiung in erster Linie, genau, also der Fokus ist der Frauenbewegung und dass es um die Geschlechterbefreiung im Allgemeinen geht und dass wirklich einfach gesagt wird, also das ist Teil des Paradigmas, dass es keine freie Gesellschaft geben kann, solange die Frau nicht befreit ist. Und dafür bin ich auf jeden Fall bereit, weiterhin zu kämpfen.
Wagen wir nun für den feministischen Kampftag den Einjahresrückblick. Was hat das letzte Jahr besonders geprägt?
Ich würde sagen, was das letzte Jahr besonders geprägt hat, ist natürlich, und das betrifft ja nicht nur die Frauen, die Corona-Pandemie. Und ich glaube, es ist hier wichtig, einfach zu sagen, dass 2020 eben im Zuge auch dieser Pandemie uns gezeigt hat, inwiefern die kapitalistische Moderne tatsächlich in der Krise steckt. Und natürlich in Bezug auf die Frauen auch einfach nochmal auf sehr vielen Ebenen sichtbar gemacht hat, wie Gewalt gegen Frauen ausgeführt wird. Und das bezieht sich natürlich auf den häuslichen Kontext, das bezieht sich auf den staatlichen Kontext, die feminizidalen Tendenzen von so vielen Regierungen und letztendlich auch in diesem System sind vor allem eben auch letztes Jahr sehr, sehr, sehr sichtbar geworden. Und wir reden hier natürlich auch von einem Jahr, in dem Gewalt und sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen und häusliche Gewalt unglaublich nochmal in die Höhe geschossen sind. Und der Zustand, in dem wir uns davor befunden haben, war ja auch schon nicht tragbar. Und das hat sich natürlich um einiges verschärft 2020.
Inwieweit war oder ist die Pandemie da auch eine Chance für die emanzipatorischen Kämpfe, auch der kurdischen Frauen?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es einerseits natürlich sehr sichtbar gemacht hat, mit welcher Form von Gewalt und Unterdrückung und Ausbeutung wir tatsächlich auch zu tun haben. Und gleichzeitig aber auch diese verstärkte Sichtbarkeit davon auch dazu geführt hat, dass das Frauen aufgewacht sind, sage ich jetzt mal. Und das bezieht sich hier jetzt auch nicht nur wieder auf kurdische Frauen, sondern ich würde hier einfach wieder für Frauen überall auf der Welt sprechen. Und ist natürlich schwierig, sich zu organisieren in diesen Kontexten, einfach weil wir uns in der Pandemie befinden. Und gleichzeitig war einfach dieses Jahr wirklich, also 2020, eines der Jahre, wo man gesehen hat, Frauen gehen trotzdem weiter kontinuierlich auf die Straße. Und trotz dieser Gewalt und trotz dieser Unterdrückung und trotz der Ausbeutung ist trotzdem diese Bereitschaft da, gerade eben, weil man im Rahmen dieser Pandemie unglaublich gesehen hat, mit was wir es da eigentlich zu tun haben. Und diese Gewalt, die davor auch auf eine Art und Weise in versteckter Form, sage ich jetzt mal, stattgefunden hat, konnte sich so irgendwie nicht mehr verstecken, konnte nicht mehr versteckt werden von den Tätern, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich einerseits tragisch, weil wir gesehen haben, dass viel mehr Frauen unter bestimmten Umständen gelitten haben und andererseits auch einfach eine Chance zu sagen, wir verteidigen uns jetzt dagegen und Widerstand ist unsere einzige Option.
Der Virus heißt Kapitalismus, das ist ein Slogan, der jetzt auch im Rahmen der Pandemie aufgekommen ist, nochmal verstärkt. Die Befreiung aus dem kapitalistischen System ist auch ein Ziel der kurdischen Frauenbewegung, auch wenn das aktuell weltweit nicht umsetzbar ist. Dennoch haben aber Frauen in Rojava bereits mit einer Demokratisierung der Wirtschaft begonnen. Wie sieht das genau aus?
Genau, also einer der wesentlichen Arbeitsbereiche tatsächlich von Frauen und auch von Frauenorganisierungen in Nord- und Ostsyrien ist die Frauenökonomie. Und das grundsätzliche Ziel dahinter ist, dass Frauen, die im Kontext von traditionellen Rollenverteilungen, sage ich jetzt mal, von der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen sind und dadurch eben auch nicht ihr eigenes Einkommen generieren können, dass für diese Frauen Raum geschaffen wird, Raum in der Produktion, um einfach das Leben weiterhin so zu erhalten für sich selbst und auch für das Kollektiv, in dem man sich befindet. Und das Ziel ist hier eben, diese kollektive Frauenökonomie zu schaffen. Und natürlich muss eben auch dafür dann entsprechend der Markt organisiert werden. Und diese autonomen, also hier auch einfach wirklich betonen nochmal auf autonome Organisierung im wirtschaftlichen Kontext von Frauen. Diese ökonomischen Tätigkeiten von Frauen, die richten sich eben auch in erster Linie gegen das patriarchale Monopol. Und das patriarchale Monopol hängt ja eben auch in diesem Kontext mit dem Kapitalismus zusammen und mit der kapitalistischen Moderne, in der wir uns befinden. Und man möchte darüber hinaus wachsen und dadurch eben auch die Wirtschaft demokratisieren. Und hier kann man wirklich sagen, dass es einen ziemlich krassen Entwicklungsprozess einfach gibt. Also hier sind die Forderungen, dass es den gleichen Lohn gibt für die gleiche Arbeit, dass man dadurch eben auch diese Geschlechtergleichberechtigung in Nord- und Ostsyrien erreicht, dass dadurch die Ökonomie demokratisiert wird und dass man langfristig darauf hinarbeitet, dass die Ökonomie vergesellschaftet wird. Und die Frauen, die in Rojava im Rahmen dieser Kooperativen aktiv sind, setzen sich dafür ein. Und wir haben inzwischen 22 landwirtschaftliche Frauenkooperativen in Rojava. Und Frauen beteiligen sich hier mit ihrer Arbeitskraft kontinuierlich. Und man kann tatsächlich auch sagen, dass die Kooperativen inzwischen so weit sind, dass sie auf eigenen Füßen stehen können. Und das ist das Ergebnis von sehr viel Arbeit und Kraft, die da reingesteckt wurde. Und man muss hier natürlich eben auch betonen, dass das große Kämpfe sind, die da geführt werden im Kontext von sehr, sehr, sehr widrigen Bedingungen. Und hier ist es natürlich wichtig, auf die Besatzungssituation anzuschauen. Die Besatzung durch den türkischen Staat, die einige Gebiete in Nordsyrien besetzt. Und das ist natürlich auch eine extreme Tragik dahinter, weil dadurch auch viele Leute fliehen müssen. Und wir kennen das dann natürlich eben auch aus anderen Kontexten. Geflüchtete Menschen sind letztendlich immer und überall billige Arbeitskräfte. Das ist so de facto einfach ein grausames Gesetz im Kapitalismus. Und davon sind bestimmte Teile von Rojava natürlich auch nicht, also das bleibt bestimmten Teilen von Rojava natürlich auch nicht erspart, eben vor allem diesen Bereichen, die besetzt werden, die kolonialisiert werden vom türkischen Staat. Das sind natürlich Problematiken, für die Maßnahmen erschaffen werden müssen, um Frauen eben auch davor zu schützen. Und das wird auch gemacht. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Man hält trotzdem natürlich daran fest, die Frauenökonomie langfristig aufzubauen und so eine Alternative darzustellen, trotz all dieser schwierigen Bedingungen auch.
Du hast eben auch schon die Bedrohung durch die türkische Armee angesprochen. Das ist natürlich auch eine sehr akute Bedrohung. Zur Wirtschaft bzw. zur Ökonomie oder zum Kapital gehört ja auch immer eine Gewalt in Form der Staatsgewalt. Auch die kurdische Frauenbewegung musste einen bewaffneten Widerstand organisieren, um sich gegen den IS und nun auch gegen die Angriffe der türkischen Armee zur Wehr zu setzen. Was gibt es zu den Frauenverteidigungseinheiten zu sagen?
Genau, also die Frauenverteidigungseinheiten, die in Kurdistan aktiv sind, verteidigen sich gegen Angriffe der türkischen Armee primär, verteidigen sich gegen Besatzung, gegen Völkermord, gegen den Imperialismus letztendlich und gegen Faschismus. Also das sind sehr viele Kontexte quasi, gegen die man sich verteidigt, die ja natürlich auch zusammenhängen alle letztendlich. Und ich würde hier jetzt über die Yeji Afdar reden, das ist die Frauenverteidigungseinheit, die 2020 über 100 autonome Aktionen durchgeführt hat. Mehr als die Hälfte davon waren in Heftanin, das ist in Südkurdistan, wo das türkische Militär kontinuierlich angreift. Und ich würde gerne diese Frage nutzen, um etwas vorzulesen von der Hauptkommandantin aus dem Hauptquartier quasi der Frauengerilla. Und zwar hat sie auf die Frage, was bedeutet der Widerstand von Heftanin in Bezug auf den militärischen Frauenkampf, geantwortet. Als Yeji Afdar-Kämpferin haben wir das Jahr 2020 mit starker Selbstkritik begonnen. Wir gingen mit großer Entschlossenheit ins neue Jahr. Wir haben als Frauengerilla die Restrukturierung der Guerilla vorangetrieben. Das Jahr 2020 wurde ein Jahr des Guerilla-Widerstands. Insbesondere der Widerstand im Heftanin hat ein Zeichen gesetzt. Die Yeji Afdar hat in diesem Krieg eine Führungsrolle übernommen. Die Frauen setzten ihre Kraft, ihre Genossenschaftlichkeit, ihren Freiheitswillen auf der Linie von Lechperapo gegenüber dem Feind in die Praxis um. Sie leisteten einen großartigen Widerstand. Genau, ich würde gerne vor allem auch in diesem Kontext kurz den Moment nutzen, um auch nochmal auf das Vermächtnis anzusprechen von den gefallenen Freundinnen in den Bergen und natürlich auch von den Freunden, die eben auch im Rahmen dieser Angriffe gefallen sind und ihr Leben gelassen haben in diesem Freiheitskampf. Genau, wir nennen sie Shehids im Rahmen der kurdischen Freiheitsbewegung. Das finde ich jetzt an dieser Stelle hier einfach nochmal wichtig zu sagen. Und
was bedeutet Shehids?
Also quasi so befallen.
Mhm.
Genau. Und genau, ich finde es auch nochmal irgendwie wichtig, hier in diesem Kontext zu sagen, dass diese Kämpfe unter schwersten, also dass generell die Frauenbewegung unter schwersten Bedingungen aktiv ist in Kurdistan. Wir reden letztendlich von einer Situation, in der man unter Umständen arbeitet, und das geht vor allem natürlich auch für die Frauen in der Guerilla, aber auch wirklich für Frauen, die in der Zivilgesellschaft quasi dort aktiv sind. Man arbeitet unter Umständen, wo du auf der einen Seite mit Krieg konfrontiert bist, wo du dich in Situationen wiederfindest, seit einem Jahrzehnt quasi, wo um dich herum alles in Flammen steht, wo deine Existenz bedroht ist, wo die Existenz deiner Freundin, deiner Familie bedroht ist. Durch ganz viele verschiedene Akteure, die natürlich auch alle irgendwo zusammenhängen, durch radikale islamistische Gruppen wie die Al-Nusra-Front zum Beispiel, durch die Freie Syrische Armee, durch das türkische Militär, durch den sogenannten Islamischen Staat. Das heißt, man ist mitten im Krieg, ein Krieg, der vor allem auch gegen Frauen geführt wird. Das hat das Jahr 2020 insbesondere nochmal gezeigt. Und gleichzeitig lernt man kontinuierlich weiter, man entwickelt sich weiter, man organisiert sich weiter und kämpft wirklich dafür, diese Vorreiterin-Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen und für Veränderungen zu sorgen. Und das finde ich einfach nochmal sehr wichtig, in diesem Kontext zu highlighten, sage ich jetzt mal, dass man unter all diesen schwierigen Umständen, in denen man sich befindet, kontinuierlich dafür weiterkämpft, in einem demokratischen System zu leben, eine freie Gesellschaft weiterkämpft, mit einer gewissen Haltung, mit einer gewissen Meinung und einem sehr, sehr, sehr starken Willen dahinter. Und hier ist es natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Angriffe, unter denen das Volk vor allem eben auch die letzten 8 bis 9 Jahre gelitten hat, dass die natürlich auch ihre Spuren bei den Frauen hinterlassen haben. Aber umso wichtiger finde ich es zu sagen, dass trotzdem kontinuierlich weitergekämpft wird für das freie Leben und tatsächlich eben auch für die befreite Gesellschaft letztendlich. Und ich finde vor allem eben auch so im Kontext, dass wir kurz vor dem 8. März stehen, es ist wichtig zu sagen, dass wenn das nicht irgendwie auch für uns alle ein hoffnungs- und kraftgebender Ausblick ist, weiterhin für die Befreiung der Frau zu kämpfen, dann fällt mir tatsächlich selbst auch gar nicht mehr viel mehr ein.
Also meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, auf welche emanzipatorischen Erfolge blickt die kurdische Frauenbewegung zurück im Jahre 2020, 2021, bis auf tatsächlich einfach diesen kontinuierlichen und unerbitterlichen Kampf auch einfach für eine bessere Gesellschaft für uns alle. Was fallen dir dafür? Also wie blickst du darauf?
Genau, wie du gerade selbst auch schon sagtest, ich glaube, dass das, was hier wirklich so primär eben also im Fokus steht, ist wirklich, dass dieser Kampf kontinuierlich geführt wird und dass kontinuierlich weiter dafür gesorgt wird, auch gekämpft wird, dass sich Frauen weiter selbst organisieren. Und hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansatzpunkte, an denen man anknüpfen kann, wenn es um Erfolge geht. Und ich finde Erfolg in diesem Kontext auch sehr subjektiv natürlich, beziehungsweise auch sehr weit gefasst. Man hat natürlich einmal die militärischen Erfolge, also gegen die türkische Armee zum Beispiel. Und wenn man das jetzt zivilgesellschaftlich sich anschaut, sind die Erfolge, dass zum Beispiel auch einfach Kampagnen gestartet werden, dass kontinuierlich eine Aufklärungsarbeit auch geleistet wird in allen Regionen von Kurdistan. Und es gibt wirklich am laufenden Band neue Kampagnen, die gestartet werden, die eben vor allem auch Situationen, die gegen Frauen gehen, aufmerksam machen. Eben auch im Kontext von 2020, das einfach ein Jahr war, in dem sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen auf Frauen in der Türkei und in Kurdistan das allerhöchste Niveau erreicht haben, kann man schon sagen. Und der türkische Staat sein Vernichtungskonzept vor allem eben auch gegen politisch aktive Frauen kontinuierlich weitergesetzt hat und die Angriffe auf eine neue Ebene gebracht hat. Und hier gab es eine Kampagne zum Beispiel, die Mitte September gestartet ist von der Bewegung der Freien Frauen, TJA, die in Nordkurdistan und der Türkei stattgefunden hat mit verschiedenen Aktivitäten. Und diese Kampagne hieß, wir verteidigen uns selbst. Und hier ging es wirklich darum, den Kampf gegen staatliche und männlich sexualisierte, gegen physische, gegen seelische und vor allem eben auch wirtschaftliche Gewalt aufmerksam zu machen und weiter in die Gesellschaft zu tragen, wie wichtig eine demokratische, frauenbefreite und ökologische Zukunft für uns alle ist. Und das ist natürlich ganz nach dem Paradigma der kurdischen Freiheitsbewegung. Ich würde hier gerne über so ein Symbol reden, dass das Symbol dieser Kampagne eben auch war, und zwar ist es der Phönix. Und dieses Symbol wurde gewählt von den kurdischen Frauen, da Kurdistan letztendlich ständig angegriffen wird, auf allen verschiedenen Ebenen, vom Boden, aus der Luft, von allen verschiedenen Akteuren. Und immer wieder stehen vor allem eben auch die kurdischen Frauen wie Phönix aus der Asche wieder auf. Und ich finde, das ist letztendlich eine sehr schöne Analogie, um auf die Errungenschaften, sage ich jetzt auch mal, der kurdischen Frauenbewegung hinzuweisen. Und das war jetzt auch nur eine von unglaublich vielen Kampagnen, die von der kurdischen Frauenbewegung initiiert werden und geführt werden. Die aktuellste Kampagne sozusagen ist die jetzt auch bis zum 8. März läuft, also in ihrer allerletzten Endphase ist. Und zwar ist es die Kampagne 100 Gründe, den Diktator zu verurteilen, wo es primär eben auch darum ging, die feminizidale Politik von Erdogan und von dem AKP-MHP-Regime zu denunzieren und im Rahmen dieser Kampagne Gesichter präsent zu machen und in die Öffentlichkeit zu tragen von Frauen, die anhand dieses brutalen, frauenverachtenden Regimes ermordet worden sind vom türkischen Militär und von türkischen Sicherheitsapparaten, sage ich jetzt mal. Und man kann da natürlich eben auch sagen, dass diese Aufklärungsarbeit und diese Erinnerungsarbeit vor allem auch, dass das letztendlich auch eine sehr wichtige Arbeit natürlich ist, die da gemacht wird, weil das auch langfristig was ist, was für solidarische Strukturen auch einfach mit anderen Bewegungen und mit anderen Frauenorganisationen zum Beispiel führt, weil wir alle irgendwo sehen, dass unsere Kämpfe, egal unter welchen unterschiedlichen Umständen sie geführt werden, dass wir die alle auf gewissen Ebenen verbinden können. Und das sollte vor allem auch, weil wir jetzt kurz vor dem 8. März stehen, unser ultimatives Ziel eben auch sein, zu verstehen, kurdische Frauenbewegung und die Frauenbewegung, die in südamerikanischen Staaten zum Beispiel geführt wird, dass wir uns verbunden zueinander fühlen und dass wir eben auch sehen, ein Angriff, der auf eine Frau verübt wird, ist letztendlich ein Angriff, der auf jede einzelne Frau verübt wird.
Was ist deine Einschätzung? Wie werden so die Kämpfe der kurdischen Frauen in Deutschland wahrgenommen? Und dazu vielleicht auch nochmal im Vergleich, wie die kurdische Frauenbewegung auch international wahrgenommen wird.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die kurdische, also vor allem die YPG, im Rahmen der Revolution in Rojava natürlich international Aufmerksamkeit erlangt hat. Hier ist natürlich auch nochmal irgendwie wichtig zu betrachten, welche Ausführung das quasi auch diese Aufmerksamkeit erlangt. Man muss hier natürlich auch einfach traurigerweise dazu sagen, dass das ganz oft super falsch aufgenommen wird alles, beziehungsweise dass man dadurch eine ganz falsche Linse drauf schaut. Da will ich auch gar nicht so tief rein in dieses Thema tatsächlich, weil das so ein Ding für sich ist und ich finde, sowas verdient gar nicht so viel Aufmerksamkeit, um ehrlich zu sein. Aber wir haben es ja auch vor allem im Kontext von kurdischen Frauen, die eben auch bewaffnet im Kampf sind, sehr oft auch, vor allem wenn man diesen westlichen Blick hat, mit einer Fetischisierung zu tun und mit so einem Aha-Effekt, so, ah ja, das sind also Frauen im Nahen und Mittleren Osten, die können auch anders so ein bisschen. Das heißt, da kommt eine unglaublich krasse kolonialrassistische und letztendlich auch einfach frauenverachtende Narrative zustande. Und ich finde, das sollte nicht außer Blick gelassen werden. Aber wie gesagt, das verdient eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit, sollte aber trotzdem in diesem Kontext auch mal erwähnt werden. Und andererseits, positiv gesehen, ist es natürlich schön zu sehen, dass da wirklich diese Transnationalität mehr und mehr auch an Solidarität anknüpft, was ja auch letztendlich das Ziel ist. Die kurdische Freiheitsbewegung kämpft eben nicht nur für die Befreiung vom kurdischen Volk, sondern kämpft für die Befreiung von Völkern überall auf der Welt. Und das schließt natürlich die kurdische Frauenbewegung auch mit ein, dass die kurdische Frauenbewegung eben auch nicht nur für die Befreiung von kurdischen Frauen kämpft, sondern auch für die Befreiung von Frauen überall auf der Welt. Und ich würde schon sagen, dass das mehr und mehr in gewisse Foki auch gerät und dass mehr und mehr solidarische Strukturen auch aufgebaut werden, dass sich lokal immer mehr organisiert wird, eben auch so mit diesem Paradigma vor Augen. Und trotzdem ist es hier natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, dass vor allem jetzt auch die letzten Angriffe, die stattgefunden haben auf die kurdische Bevölkerung, tatsächlich relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen haben in der breiten Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Und
magst du da nur kurz nochmal erwähnen, ne, damit die Zuhörer das wissen, welche Angriffe das jetzt genau waren?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel den letzten Angriff vom türkischen Militär uns anschauen, der vor knapp 3-4 Wochen, also auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden hat, in Gade in Südkurdistan. Das hat in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal, aber auch in der internationalen Presse, Gemeinschaft, wie man es nennen will, einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und da ist es natürlich auch wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, warum das so passiert. Warum sich zum Beispiel eine deutsche Bundesregierung nicht dazu äußert, warum die kurdische Bevölkerung angegriffen wird, warum die türkische Armee Teile von Rojava kontinuierlich besetzt, eben auch mit deutschen Panzern unter anderem und deutschen Waffen. Das ist, weil es ja auch nicht nur die türkische Regierung ist, die dagegen ist, dass sich Frauen organisieren. Und es ist auch nicht nur die türkische Regierung, die dagegen ist, dass der demokratische Konföderalismus aufgebaut wird, sondern das zählt hier für jede einzelne faschistische Regierung, das geht für jede einzelne frauenverachtende Person, die im Amt ist in der Politik. Da ist ja insgesamt auf internationaler Ebene, wenn man sich die Realpolitik anschaut, überhaupt nicht die Bereitschaft da, sich damit auseinanderzusetzen, weil man sich dadurch natürlich gefährdet fühlt. Und das sickert dann natürlich auch runter. Da wird weniger darüber geredet, kommt weniger in den Medien an, weil diese Organisierung von Frauen, vor allem eben die Organisierung von Frauen, eine unglaubliche Gefahr darstellt. Und man hat bestimmt natürlich in bestimmten Bubbles und in bestimmten Räumen kommen diese Kämpfe natürlich an. Aber ich würde jetzt auch einfach mal sagen, das sind auch einfach Räume, die sich eh irgendwie auch schon kritisch auseinandergesetzt haben mit dem Establishment und mit dem Faschismus und wie auch wirklich sehen, mit was wir es hier zu tun haben. Und natürlich ist es trotzdem wichtig, weiterhin sich dafür einzusetzen, dass man mehr und mehr Frauen auch gewinnt, dass man mehr und mehr diese Konflikte und was eigentlich tatsächlich auch passiert im Nahen und Mittleren Osten, mehr in die Mitte der Gesellschaft trägt und eben auch vor allem mehr in die Mitte der deutschen Gesellschaft.
Nun haben wir ja jetzt den Jahresrückblick nochmal im Fokus gehabt. Jetzt würde ich aber gerne nochmal, gerade weil jetzt dann auch gerade mit dem Blick auf den 8. März, würde ich ganz gerne nochmal auch einen Ausblick wagen. Wie würdest du denn jetzt den Ausblick für 2021, 2022, was würdest du unseren ZuhörerInnen gerne sagen?
Was würde ich unseren Zuhörern gerne sagen? Lasst uns weiterhin gemeinsam auf die Straße gehen. Widerstand ist unsere wichtigste Waffe. War sie schon immer und wird sie auch weiterhin sein. Und ich finde aber vor allem eben das schwierige Jahr, aus dem wir kommen, uns gezeigt hat, dass wir trotz dieser erschwerten Bedingungen bereit sind, weiterhin zu kämpfen und diesen kollektiven Kampf zu führen. Und ich bin mir sicher, dass, wenn es um die Bedingungen geht, dieses Jahr nicht unbedingt besser sein wird und nächstes Jahr vielleicht auch nicht. Aber lohnt es sich vielleicht irgendwie wieder, auf die Frauen aufmerksam zu machen, die in der Guerilla kämpfen, die generell auch in Rojava kämpfen, in allen Teilen von Kurdistan letztendlich, die unter extrem schweren Bedingungen kämpfen und trotzdem kontinuierlich an ihrem Kampf festhalten und diese Vision vor Augen nicht verlieren. Und ich finde, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was uns auch letztendlich vereint, dass wir diese gemeinsame Vision weiterhin etablieren, daran festhalten. Und um es jetzt mal so auszudrücken, egal was um uns herum passiert, dass wir davon einfach nie abkommen. Und dass unser Ziel ist, uns gemeinsam kollektiv zu befreien. Und ich würde einfach sagen, wir nehmen da mit, was uns 2020 schon geboten worden ist, was da alles schon passiert ist. Und versuchen das noch stärker mit einzubringen, 2021 und vor allem auch in den ganzen Jahren danach.